Nee, weil ich habe da Sticker von euch schon öfter mal gesehen. Dann.
Echt? Josef-Sticker?
Ich glaube schon.
Ja. Also wir haben keinen festen Proberaum.
Ich dachte, jetzt sagst du, ihr habt keinen Sticker. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan.
Mit dem Johnny.
Das bin ich. Und natürlich auch mit Gästen. Und das sind diese Woche Noschka und Jose.
Hallo.
Von der
Band Jose.
Genau. Eigentlich müssten alle in der Band Jose heißen.
Ja, ja, das wäre extrem verwirrend.
Wir haben das eben schon kurz angesprochen. Das hat gestartet als tatsächlich ein Soloprojekt von dir.
Ja.
So wie ich das verstehe. Und ist jetzt aber eine Band geworden. Man muss nämlich dazu wissen, wir haben hier die zwei jungen Herren sitzen. Aber insgesamt seid ihr, glaube ich, zu acht.
Wir sind in Vollbesetzung zu acht, genau.
Ja. Mit Harfe. Die Harfenspielerin, die habe ich auch schon mal veranstaltet. Ich weiß nicht, in welcher Zusammensetzung. Und das ist natürlich für so normale Clubmischer immer der Albtraum quasi, wenn sie dann so, was, irgendwie fünf Bands am Abend und dann müssen wir noch eine Harfe soundchecken.
Ah, ja.
Ihr macht Indie-Folk, nennt ihr das, glaube ich, auch selbst. Ich habe in so einen Promotext reingelesen.
Ja, wir nennen das jetzt erstmal so, weil man ja doch irgendwie gezwungen ist, so Genres sich auszusuchen. Wir fallen aber wahrscheinlich so ein paar andere Genres noch rein.
Also es ist schon eine Mischung sozusagen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Mischung. Wir sind so alle sehr unterschiedlich als Individuen, was wir so an Musik hören und mischen das so alles da rein.
Kommt alles rein. Ja. Jetzt bin ich wieder schlecht informiert. Kommt oder ist schon gekommen das dritte Album?
Das dritte Album ist rausgekommen im November, genau.
Ach so, 14. Okay, ist schon draußen.
14. November, genau.
Fangen wir mal da an, wo wir jetzt aktuell sind. Das dritte Album ist draußen. Wie ist das so? Also seit November heißt ja, da ist schon was passiert. Wie läuft das so?
Ganz gut, hoffe ich mal. Also das Ding ist, wir releasen immer mit unseren Leuten, die das so machen. Und dann lassen wir das aber auch ganz schnell gehen und machen irgendwie weiter.
Ja, dann kriegt ihr gar nicht mit,
was also damit passiert. Ich will, glaube ich, auch aktiv da gar nichts mitbekommen. Also das unsere Label-Leute machen dann irgendwie mal so einen Termin. Mhm. Wo wir dann so über die Zahlen gucken und das ist irgendwie wahrscheinlich erst Ende dieses Jahres und darüber bin ich auch sehr froh, weil mich Zahlen verrückt machen.
Ja.
Ja. Also ich hoffe, es läuft gut.
Seid ihr jetzt auch live unterwegs?
Noch gerade nicht so viel. Ich bin viel wieder am Schreiben für die nächsten zwei, drei Alben und hoffen, dass wir jetzt nochmal ein paar Auftritte noch bekommen.
Wo du schon sagst, du schreibst oder du bist am Schreiben, machst gleich weiter. Ja. Mhm. Jetzt, wo das sozusagen von einem Solo-Projekt zu einer Band geworden ist, bist aber trotzdem du, der schreibt? Oder, also wie läuft das Songwriting bei euch? Bei acht Leuten könnte man natürlich denken, wenn alle schreiben, wird es vielleicht auch ein bisschen wild.
Genau, also es war vorher ein Solo-Projekt von mir und dann sind so ganz viele Leute dazu gekommen, die nicht wieder gegangen sind, deswegen sind wir auch acht.
Die einfach nicht wieder gehen wollten.
Die wollten einfach bleiben, die wollten noch ein bisschen rumhängen, sind seit ein paar Jahren dabei und es hat sich dann natürlich ergeben, dass der kreative Push jetzt nicht dadurch kommt, dass ich sage, ich bin jetzt Jose und ihr spielt das Zeug, was ich spielen will. Also mussten wir diesen Prozess machen, dass wir jetzt eine Band sind.
Mhm.
Und das wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Album noch ein ganz anderer Prozess als beim Album, das wir jetzt veröffentlicht haben. Das war jetzt einfach, ich habe alle Songs geschrieben, so wie ich bisher alle Songs geschrieben habe und habe sehr große Arrangement-Teile aber abgegeben jetzt an die Band.
War das befreiend für dich?
Es war befreiend in Form von Zeit. Ich hatte mehr Zeit. Aber natürlich geht das einher, wenn man so ein paar Jahre lang alleine unterwegs ist und so ein Kontrollverlust-Ding. Ne? Das spielt sich natürlich auch ab. Irgendwie im Kopf oder so. Aber insgesamt war das voll gut.
Also das Ergebnis hat sich gelohnt sozusagen im Ergebnis.
Ja.
Hat es was dazu gewonnen sozusagen.
Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch hauptsächlich jetzt kein Drummer oder Bassist oder so, ich mag es nur zu schreiben, für verschiedene Instrumente zu schreiben. Und, aber es gibt natürlich Leute, die viel bessere und andere Ideen haben, weil sie jeden Tag mit diesem Instrument konfrontiert werden. Das macht irgendwie einfach viel mehr Sinn.
Es war aber keine Option, jetzt das Projekt umzubenennen, jetzt wo es eine Band ist.
Nee, dafür haben wir halt schon, wir hatten halt davor schon so drei, vier Releases. Und das war uns dann irgendwie wiederum zu stressig im Prinzip, so von Scratch. Neu anzufangen und es war irgendwie viel schöner zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie zusammen mit den gleichen Leuten so diese musikalische Entwicklung in den letzten Jahren und das behalten wir jetzt einfach bei und hoffen, dass es niemandem auffällt.
Gehen wir mal sozusagen so ein bisschen zurück und fangen mal sozusagen bei Noschka an. Du warst ja, das weiß ich, ich habe Insider-Infos als Gitarrist, glaube ich auch, ja, vorher schon in der Hamburger Musikszene viel unterwegs.
Ja.
Wie bist du da jetzt überhaupt reingeraten?
Ich habe Josef gesehen, ich glaube auf einem Konzert zum ersten Mal von einer gemeinsamen Bekannten. Und wir sind dann hinterher, als wir noch was alle gemeinsam in der Gruppe was trinken waren, irgendwann ins Gespräch gekommen. Also tatsächlich so ganz klassisch. Aber da hieß es eigentlich noch nicht, dass ich irgendwie, ich glaube, da wusste Josef noch nicht mal wirklich, ob ich Mucke mache oder so.
Mhm.
Stimmt, das war dann nochmal später bei einem Konzert von unserer Background-Sängerin Lia. Sie hatte ein Konzert mit ihrem Solo-Projekt, wenn man das so sagen kann. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich zum unter anderem Laute spiele und so und dass ich seine Mucke abfeiere, weil ich glaube, ich hatte ihn zwischenzeitlich dann auch mal live gesehen und dachte, ja, yeah, geil, das ist ja.
Ja, du hattest schon Bock da drauf. Bock.
Ja, genau. Also davor hatte ich dann halt auch hier und da über Freunde und so, über Facebook Content irgendwie von der Band so mitbekommen, aber tatsächlich so richtig hart überzeugt war ich dann, als ich die Band zum ersten Mal live gesehen habe. Da dachte ich so, okay, das haut echt ziemlich rein, so. Ja, und dann halt sind wir halt, wie gesagt, kurze Zeit später ins Gespräch gekommen. Und ich meinte halt, dass, also wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir genau geredet haben, aber ich meinte, dass ich unter anderem halt auch Laute spiele. Und meinte, oh geil, auf dem neuen Album haben wir viele so Instrumente, die so ein bisschen jenseits der westlichen Norm vielleicht so sind.
Mhm.
Und hat mehr oder weniger gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mich da so zu beteiligen. Und ich meinte, ja. Auf jeden Fall, vor lang nicht mehr Laute gespielt.
Wie kommt man dazu, Laute zu spielen oder zu lernen?
Das kam bei mir tatsächlich im Studium. Also ich habe klassische Gitarre studiert und hatte das Glück, dass wir in einem Semester mindestens, glaube ich, waren wir quasi gezwungen, historische Instrumente zu spielen. Mhm. Und Laute war eins davon. Weil einer von meinen Profs, Olaf van Gonnissen, der ist auch so ziemlich krass unterwegs in der alten Musikszene. So. Mhm. Ja, und wir hatten halt eine Laute an der Hochschule, die konnte ich dann halt ziemlich häufig spielen, neben anderen historischen Instrumenten auch, aber die Laute war doch ziemlich, es ist ein sehr interessantes Instrument, weil es auch tatsächlich der Vorgänger der Gitarre auch ist, so, und ja, so bin ich dann, ich hatte dann irgendwann das Glück, dass jemand eine Laute für halbwegs erschwinglich quasi angeboten hatte, dann, so.
Was heißt das?
Ja, also.
Schmeiß mal Zahlen durch die Luft hier.
Also es ist schon günstig, wenn du so für 1000 Euro eine Laute bekommst, ist es schon echt günstig.
Okay.
So, weil die werden ja nicht, doch wobei mittlerweile werden die sogar auch in Masse produziert.
Also kriegst du bei Thomann auch so eine.
Tatsächlich kriegst du bei Thomann.
Halli-Benden-Laute.
Die sollen sogar gar nicht mal so schlecht sein, habe ich gehört. Ich habe die selber noch nicht gespielt.
Es gibt natürlich auch noch andere Lauten von
genau,
Fame, von Music Store.
Just Music, die Just-In-Laute. Nee, aber es ist ja tatsächlich, gibt's ja auch so Violinen und so inzwischen schon für, was ja. weiß ich, 100 ja. Euro von ja. Just Music oder irgend so ein Irrsinn. Also, und die sind nicht völlige Scheiße. Also sicherlich wird wahrscheinlich kein Violinist, keine Violinistin, die in der Elbphilharmonie spielen, aber fürs Lernen ist wahrscheinlich
zum gar Einstieg. Nicht so schlecht.
Zum Einstieg. Gut, also du hast aber eine vernünftige Laute
ja.
bekommen.
Also jede Laute ist ordentlich zickig, also wie du auch gerade meinst, mit der Harfe, so mit, dass Tontechniker und so nicht immer so mega begeistert sind, dass bei einer Laute halt irgendwie halt auch so ein bisschen, also das Stimmen ist grundsätzlich in so einer Club-Atmosphäre vor allem nicht das entspannteste
bei naja,
so
einem Instrument.
Habt ihr einen eigenen Tontechniker mit, wenn ihr so viele Special-Instrumente habt, weil ich überlege jetzt so, die Clubs, die ich so durchlaufen habe, da gibt's glaube ich viele Tontechniker, die allein beim Anblick einer Laute oder einer Harfe in Schwitzen kommen.
Ja, der Standard-Club-Techniker, der macht halt zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang.
Genau.
Und der fragt, dann gibt's doch irgendwas Besonderes und hofft, dass man Nein sagt. Ja. So, und ja, gibt schon so Sachen, so wir haben einen Trigger am Drumset oder so, da gucken die dann manchmal schon komisch oder die Sachen laufen durch irgendeine DI-Box und dann Mio hatte kürzlich auf Facebook irgendwas gepostet, die war zu so einem Event gebucht, wo der Techniker nicht wusste, was eine DI-Box ist, ne? Also selbst sowas kommt vor und wenn man dann natürlich kommt mit einer Laute und einer Harfe und was weiß ich nicht alles, habt ihr da professionelle Hilfe?
nein.
Also die,
okay,
die,
das ist gewagt.
Die Clubtechniker der Republik müssen unter euch leiden, quasi. Ja,
aber wir hatten bisher, also zumindest seitdem ich dabei bin, kann ich sagen, wir hatten immer relativ Glück. Also ich glaube, wir hatten da jetzt niemanden, der...
Wir hatten Glück, aber es waren auch lange Soundchecks.
Wie nimmt man dann eine Laute und eine Harfe ab?
Ich glaube tatsächlich, beides machen wir momentan über so Piezo-Hybrid-Geschichten, ja. So irgendwie also Mikro angedockt an das Instrument selbst. So.
Ja. Also gefühlt sind das nicht mal unsere stressigsten Instrumente im Moment.
Sondern?
Psalter ist relativ stressig. Das ist so ein, es sieht aus wie ein mittelalterliches Instrument, ist aber keins, habe ich letztens erfahren. Es ist gar keins. Es ist so ein dreieckiges Ding mit so Saiten und jede Seite ist eine Note und dann spielt Uli, unsere Harfenistin, die auch mit zwei Bögen rechts und links.
Ah, okay.
Und soundlich ist es irgendwie eine Mischung aus. Ich kann es irgendwie nicht so richtig beschreiben. Also so wie so Brass-Section, aber irgendwie ist auch so Akkordeon und Dudelsack schwingt auch mit drin. Okay. Also es ist sehr hoch. Also das ist das stressigste Instrument. Wir kriegen die abgenommen, aber es ist so sehr, sehr leise. Wir kriegen den Gain und das Volume nicht hoch an diesem Instrument. Ohne dass es wirklich stressig wird auf der Bühne mit Piepsen und Feedback. Also.
Oh Gott, wie transportiert ihr das alles? Allein so eine Harfe ist ja super empfindlich, glaube ich, oder?
Ja.
Und auch teuer. Ich weiß, dass richtig Harfen teuer. richtig teuer sind.
Keine Just-In-Harfe für 100 Euro.
Noch nicht. Ich weiß auch, dass ganz viele sich erstmal eine leihen, weil die so teuer sind, dass man sich keine eigene kaufen mag, wenn man das...
Wenn man eine gute Geige haben will, ist das ja auch so. Gibt's auch ganz viel so Leihgeigen und sowas. Ja, also ihr habt jetzt keine spezielle Transportlösung, sondern ihr habt...
Ja, wir haben unseren Citroën C8.
Okay, ihr habt Glück.
Da passt alles rein. Davor hatte ich einen kleinen Peugeot, was weiß ich, 203, irgendwas, so einen Kleinwagen, und da sind wir auch zu fünf drum getourt.
Keine inklusive schlecht. Harfe.
Naja, also ja, die kleine Harfe. Also Uli hat drei Harfen. Für das neue Album bräuchte sie die große Harfe. Die ist relativ stressig und sehr platzeinnehmend, aber sie hat auch zwei so diese Dinger, die man aus den Guinness-Gläsern, das Guinness-Logo.
Okay,
ja.
So fürs Handgepäck.
Keltischer Hafen.
Gibt's E-Hafen?
Ja, klar. Bestimmt.
Ja, klar.
Okay. Gut, dass wir das geklärt haben.
Wenn es Seiten hat, kann man sie irgendwie abnehmen und digitalisieren, sozusagen.
Ach, soll auch Camper gibt für Hafen? Egal.
Man kann bestimmt die Hafe an den Camper anschließen und mit dem richtigen Preset von richtige Rig quasi. Wo wir gerade, Camper ist ja ein digitaler Amp sozusagen, ein Modeling-Amp.
Verstärker.
Ein Verstärker, genau, wollen wir mal für die Nicht-Gitarristen das versuchen. Aber wir haben jetzt ja schon gehört, ihr benutzt auch viele Instrumente, die eben akustisch sind, sage ich mal, also die eben jetzt auch nicht klassisch elektrisch, elektronisch sind. Benutzt ihr dann auch, wenn ihr Verstärker benutzt, richtige Verstärker? Oder ja, hat sowas wie Camper und so diese digitalen Sachen, spielt das bei euch auch eine Rolle? Oder sind überhaupt elektronische Klänge bei euch, die auch irgendwie digital erzeugt werden, relevant?
Also ja, grundsätzlich kann man die Frage, glaube ich, mit Ja beantworten. Also ich spiele tatsächlich meine Laute sogar ganz gerne auch mal über ein Amp, über ein Gitarren-Amp. Ich habe auch teilweise dann so ein kleines Mini-Pedalboard mit und so, also wirklich wie eine Gitarre, weil das dann auch den Vorteil hat, dass du meistens, also wenn du dir ein Amp dann normal abnimmst, über Mikro und so ganz klassisch, dann bist du auch laut genug, weil entgegen des Namens ist die Laute relativ leise tatsächlich. Mhm. Und wenn du das dann halt über die PA irgendwie laufen lässt, kommst du relativ schnell, also machen wir auch manchmal so, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass du recht schnell, wenn du jetzt mit voller Besetzung zum Beispiel spielst, an die Grenzen kommst, wo es den Pegel angeht, so. Und wenn du dann noch Drums hinter dir hast und dann
spätestens dann wird's problematisch.
Ja, genau. Deshalb, und weil es halt auch nervig, wenn du immer auf Maximum bist und dann hast du auch jede Bewegung so, die nicht die Seite betrifft, irgendwie, und ja. Deshalb, also da tatsächlich gerne auch mal mit Amp. Die Harfe aber nie, ne? Da haben wir nur so.
Mit Amp? Nee.
So Vorverstärker-Geschichten.
Genau, so Preamps.
Ja, wir haben ja auch Samples und so, Sample-Pads und so, was das Digitale angeht.
Ja, im Sinne von, also nicht im Digital, im Sinne von, dass es einfach so über ein Drumpad läuft.
Ja, also die dann so ausgelöst werden.
Ja, genau.
Okay. Also ist nicht alles, ist fast alles echt, in Anführungszeichen.
Fast alles echt. Also das meiste, was über dieses Drumpad läuft, sind so Percussions. Auf dem Album sind pro Track irgendwie so 8 Percussions, also Ocean Drums und Frame Drums und so. Und live haben wir halt nur 2, weil die Background-Sänger halt nur 2 sind. Und dann lassen wir halt irgendwie, um Sticker zu machen, einfach über das Pad noch mitlaufen.
Ja. Klingt aber auf jeden Fall nach einem komplizierten Klangbild und nach einem komplizierten Setup, so insgesamt. Aber du hast ja schon gesagt, die Soundchecks dauern dann halt auch mal ein bisschen ja. länger.
Was ich ja persönlich gerne mag. Ich mag lange Soundchecks.
Ja, wenn, also wenn die Zeit da ist, ist es geil, auf jeden Fall. Ja. Wenn man das auch genießen kann.
Spielt ihr über In-Ear?
Nee, einer. Also Tim, unser Background-Sänger, hat ein In-Ear.
Echt?
Ja.
Aber wie macht das denn beim Proben? Also wenn man so einen normalen Proberaum hat,
ja.
der vielleicht nicht der größte ist,
ja.
dann ist er ja nur noch Soundbrei. Mit einer Harfe, eine Laute, Drums, Percussion, E-Pad, Sänger, Background-Sänger. Also wie kommt man da auf einen Nenner?
Also unser Aufbau im Proberaum dauert eine Stunde und unser Soundcheck im Proberaum dauert auch nochmal eine Stunde und dann können wir erst anfangen.
Stunde
beziehungsweise Proben. Nach zwei Stunden sind wir auch erstmal, lass uns erstmal irgendwie erstmal rauchen,
erstmal Pause.
Trinken, irgendwie was essen und dann können wir erst anfangen. Also bevor wir überhaupt irgendwie anfangen im Proberaum ist schon irgendwie so das erste Energie, die erste Stufe schon so
richtiges Happening. So ja, eine Probe ja,
das ist richtig. Auf jeden Fall.
Und je nachdem, wer uns dann gerade abmischt, also entweder ist es Tim, der sich mit der Anlage auskennt und abmischt, oder ist es Till, unser Bassist, der auch Soundtechniker ist ab und zu, in irgendwelchen Läden auf der Reeperbahn, ich weiß nicht welche. Die tun mir dann auch immer leid. Die brauchen dann aber unbedingt auch eine Pause nach die zwei Stunden.
Darf man nicht verkennen, das frisst echt super viel Energie, ne? Also ja. bei uns ist es auch so, wir bauen gefühlt stundenlang auf, wursteln dann noch mit irgendwelchen Click-Tracks hin und her und bis man anfängt, ist man schon so genervt und schon vom ja. Energielevel schon so runter, dass man am liebsten sagt, komm, wir gehen jetzt eine Pizza essen und proben morgen.
Ja. ja, aber wenn man dann erstmal wieder angefangen hat, dann
läuft es ja meistens.
Genau. Aber ich muss sagen, tatsächlich, also ich finde der Sound echt, also da bin ich auch recht überrascht, aber der ist echt doch relativ, also auch in so einer Proberaumsituation doch transparent genug. Also man, wir achten auch schon wirklich alle, ich meine, ich komme halt aus dem Metal so und ich kenne das halt auch nicht so, dass alle wirklich immer so darauf achten, dass alle anderen irgendwie auch hörbar sind
hörbar
und so.
Sind, ja.
ja, so alle freuen sich, wenn sie nicht, also nicht viel, viel leiser als die Drums sind und der Drummer freut sich, wenn er sich selber hört, was ja fast immer der Fall ist und dann ist auch gut. Und hier ist es schon so, dass alle auch irgendwie so ein bisschen gucken und wirklich auch alles hören wollen und alles fühlen wollen und so. Mhm. Wobei, ja genau, auch nicht alle mit Gehörschutzproben zum Beispiel, was mich auch wundert. So. Aber ja, es funktioniert.
Als Metal-Gitarrist kennt man ja eigentlich nur eine Taktik, sich immer noch ein bisschen lauter
genau.
machen. So.
Ja.
Damit man in dem Noise War gewinnt.
Und noch eine zweite Box dazu
nehmen. Bei Metalbands kenne ich das nämlich auch, dass auch in so einer Proberaum-Monitor-Situation es auch nur einen Weg gibt und Fehler, also wenn irgendwas nicht zu hören ist, muss man es lauter machen.
Ja.
Man kann nie etwas genau. leiser machen, man muss immer genau. die Dinge lauter machen.
Ja, ich höre auch von Josef in letzter Zeit immer so, ja, das sind die Mitten, wenn das irgendwie so scheiße klingt und so, und das habe ich schon gelernt.
Ja, in den meisten Räumen sind das wirklich die Mitten, die wirklich im Ohr wehtun, finde ich, so nach langer Zeit.
Mhm.
So gar nicht die Höhen, wenn die Höhen weg sind, haben wir ein Riesenproblem bei einigen Instrumenten. Aber es ist wirklich nicht so stressig, weil es ist eher so sectionweise, also
okay.
klar wie eine Band, also bei manchen Instrumenten, die musst du halt so erahnen und erfühlen können und bei anderen spielst du halt wirklich so zweite Stimme drüber oder dritte Stimme drüber mit deinem Instrument und den musst du haben.
Okay.
Oder sie.
Okay. Ich hatte ja vorhin schon gehört, also das auf dem Album ist eben auch oder allgemein bei eurer Musik auch ein bisschen weggeht von so westlichen Musikkonventionen, also westlichen Melodien vermute ich mal und sowas. Und ich
Sounds.
Ich habe auch gelesen in dem Promotext zum Album, dass also du hast ja auch einen Filipino-Background quasi, dass das auch eine Rolle spielt, ne? Also dass diese Filipino-Musik quasi da auch eine Rolle spielt, von der du dich da inspirieren lassen hast?
Ja, es ist so, ich muss da immer so diese Schritte wagen. Also es ist keine philippinische Musik, die wir spielen.
Mhm.
Was ich faszinierend finde an der philippinischen Musik ist, oder auch an der philippinischen Sprache oder an der philippinischen Kultur ist, dass sie so, man kann jetzt zum Beispiel sehen, wie sie ausstirbt. Also die alte Schriftweise der Filipinos oder die nächsten Generationen, weil wir sind ja auch sehr viele so, wie nennt man das, Expats, also so Leute, die im Ausland dann arbeiten, um ihre Familie zu versorgen und so, viele Seemänner und so natürlich.
Stimmt, genau. Das hat mein Bassist Daniel, der arbeitet regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen und hat gesagt, die Crew, das sind eigentlich immer Filipinos.
Genau.
Also bis auf die im Maschinenraum, das sind Griechen, hat er erzählt. Aus irgendeinem Grund sind Griechen die internationalen Experten für Schiffsmotoren. Keine Ahnung. Aber alles andere sind Filipinos.
Durch mit den Griechen wusste ich auch nicht. Das ist cool.
Also wenn du mal ein Problem mit dem Schiffsmotor hast,
Ja.
Muss nur einen Griechen finden.
Dream Vision Board. Da ist sofort so ein Maschinenmotor drauf.
Muss mich echt zusammenreißen, jetzt keinen Gyros-Witz zu machen.
Ja. Aber ist lecker.
Ja, mega. Sollten wir gleich nochmal hingehen. Zurück zu den Filipinos.
Wo war ich denn jetzt? Genau. Also, das ist, finde ich interessant zu sehen, dass, weil viele von meinen Verwandten noch dort sind und meine Halbgeschwister auch. Und in Deutschland sind nur meine Eltern eigentlich und ich. Ich bin jetzt auch die Generation, die zum Beispiel wirklich nicht Philippinisch sprechen kann.
Mhm.
Also ich verstehe es, aber ich kann es nicht mehr sprechen, weil ich nicht in der Umgebung bin. Und das ist bei der Musik auch so. Also was wir auf dem Album machen ist, ich versuche so zu sezieren, aus was die philippinische Musik besteht. Und das sind halt so diese lateinamerikanischen Sachen, aber es sind auch so arabische Sachen dabei. Und die vermischen wir mit meinem westlichen Background als, keine Ahnung, wie soll man sagen, Beatles-Fan.
Okay.
Das ist das Ding. Das ist ganz lustig. Also wir spielen keine philippinische Musik, um es klarzustellen.
Ja, okay. Also es klingt eben auch nicht völlig fremd, aber es gibt Sounds und gibt's auch rhythmische Unterschiede zum Beispiel? Also das ist so eine...
Ja, am deutlichsten wahrscheinlich bei dem Song We Have to Run. Das war unsere dritte Single, glaube ich. Das ist tatsächlich ein philippinischer Kriegstribal.
Mhm.
Ja.
Ich habe mal mich so im Internet umgeguckt nach der Musik der amerikanischen Ureinwohner, also Nordamerika, weil ich so dachte, auch so für meine Musik habe ich gesagt, ja, vielleicht gibt's da ja was, wovon ich mich inspirieren lassen kann. Und dann habe ich mir so Tribal-Ding angehört. Und da muss ich sagen, das ist jetzt nur eine Anekdote, hat jetzt nichts mit eurer Musik zu tun, weil ich habe was total Exotisches erwartet. Und dann war das, was ich gefunden habe, halt super langweilig, weil das so Sachen waren, wo es um so meditative Versenkung letztendlich geht. Ja. Was wirklich so vier Viertel so... ganz langsam, ganz lang und wirklich nur, und ich dachte, ich finde da irgendwie verrückte Rhythmiken, die ich irgendwie mal für irgendwas missbrauchen kann. Nee, der gemeinschaftsschaffende Viervierteltakt wurde da bevorzugt.
Musst du vielleicht nach Südamerika gehen?
Südamerika ist, glaube ich, ein bisschen wilder. Brasilien, hast du ja auch gesagt, ist ja auch ein Einfluss, ne, auf die philippinische. Ja,
genau. Also das ist, und arabische Sachen, also ganz.
Ja, die Araber, die sind total verrückt manchmal mit ihren Rhythmiken. Also da kannst du auch nochmal nachgucken, Johnny.
Muss ich nochmal recherchieren.
Mhm. Ja, oft sind es ja auch die Kleinigkeiten. Also selbst wenn es so ein, wie sagt man, so ein schamanischer, meditativer irgendwie für Viertel-Ding ist, setzen sie manchmal so Betonungen, die man normalerweise jetzt nicht im Rock oder Pop so machen würde.
Ja, oder auch die Frequenz auf der...
Ja.
Der Schall quasi.
Ja, und das ist ja auch, also dieses Repetitive ist ja auch das, was du für diesen meditativen Effekt brauchst. Das ist sozusagen, muss sozusagen langweilig sein, in Anführungszeichen, damit das funktioniert, damit du da so reingleitest.
Und die Drogen, die du dazu nimmst.
Und die, ich hatte auch die passenden Drogen hier nicht liegen, die...
Was ich war, ist ich war, ohne du Drogen, hast alles
ich falsch. Ich war einfach schlecht vorbereitet. Ich hatte kein PCB und was man alles so nehmen muss, leider.
Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, Musik zu machen? Du hast ja sogar Gitarre studiert. Also wie kommst du dazu zu sagen, Mama, Papa, ich studiere jetzt Gitarre?
Das habe ich für mich selber entschieden. So, da war es nicht mehr so die Zeit, wo, wie alt war ich denn, als ich angefangen habe zu studieren? War ich 19, 20? Mhm. Irgendwie so, da... War das eh mein Ding? Okay. Hätte es meine Eltern noch nicht so, hätten die jetzt auch eh nicht reingrätschen können, aber das hätte sie, also, so eine Beziehung hatte ich nicht zu meinen Eltern. hatte ich auch nicht so viel mit meinen Eltern zu tun, ehrlich gesagt. Bei mir ist es sogar tatsächlich relativ, es gibt so einen Moment, wo ich sagen würde, ich habe halt angefangen mit E-Gitarre, das war das erste Instrument, was ich gespielt habe.
Wie alt warst du da?
Ich war da so 12, glaube ich.
Mhm.
Mindestens 11, aber ich glaube so 11, 12 rum. Und ich habe so, als ich so ungefähr 10 war, bin ich so, habe ich so bewusst angefangen, Musik zu hören, und zwar halt so Metal, so, also wirklich so ausschließlich. Ich habe auch jahrelang wirklich, also ein Kumpel von meinem Bruder hatte uns damals so ein paar CDs ausgeliehen. Ich weiß sogar auch noch, welche das waren.
Sag mal.
Und das war einmal Gamma Ray, Somewhere Out in Space. Dann war das Judas Priest, wie heißt das, Jugulator, das unbeliebteste Album. Und Pissing Razors, den Namen von dem Album habe ich leider vergessen. Gibt's auch, glaube ich, nicht mehr. aber ich würde es auch nicht sagen. Also es war, also ich habe in der Zeit auf jeden Fall angefangen, alles, was irgendwie Metal war, zu verschlingen und so. Und hatte halt auch Kumpels, die irgendwie so ein bisschen Mucke gemacht haben, mit denen ich später auch eine Band hatte und so. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß noch, es war halt, das brodelte schon so in mir, aber ich komme jetzt auch nicht aus einer musikalischen Familie oder so. Also es stand jetzt nicht unbedingt im Raum, Mucke zu machen, aber ich habe den Film The Crow gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt den alle, oder?
Da kann man schon auf Metal kommen.
Und es gibt diese, ja, ich habe ja schon Metal gehört. Das geht ja um die Gitarre, weil es gibt diese Szene, wo er auf dem Dach ist und es regnet derbe krass und es ist irgendwie mitten in der Nacht und Gewitter und so und er spielt halt irgendwie so ein krasses Solo und fühlt es halt so richtig hart und weil irgendwie sein komplettes Leben fickt wurde.
Also Brandon Lee spielt Iggy Sari in dem Film.
Ja, echt? Mann. Ja, Gott, Mann. Und dann zerstört er die natürlich auch am Ende.
Doch,
so.
Die Erinnerung kommt gerade zurück. Das krass. Ist echt.
Und das war so der Moment, wo ich wusste, so, ja.
Ich möchte Brandon Lee ist sein.
Nee, so, E-Gitarre ist mein Savior aus meinem Life. So, das ist so mein Leben. So, E-Gitarre, das ist es. Ja.
Krass.
So fing es bei mir tatsächlich an.
Wie war es bei dir?
Also Hollywood. Hollywood ist der Grund dafür, dass du Musik machst.
Brandon Lee ist schon. Rest in Peace.
Auch nordamerikanische Bezüge der Film und so.
Stimmt, also,
Nee, bei mir war es tatsächlich das andere Beispiel, das du meintest.
Ich dachte jetzt exakt das gleiche.
Das wäre richtig krass.
Wir müssen auf Conventions gehen. Cosplay machen. Nee, das andere Beispiel, was Nosch gemeint. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Also von daher war das immer im Haus. Und hatte gar nicht so dieses Verlangen, Musiker zu werden. Ich wollte eigentlich nur Karriere und Geld. Und dann habe ich was komplett anderes studiert, wie also Kommunikationsdesign. Und habe das erstmal eine Weile gemacht, in Werbeagenturen zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist voll scheiße.
Also du warst voll in diesem Agenturleben drin.
Mhm. Oh ja.
Wo man so richtig schön Überstunden machen kann. Und
ja, richtig, richtig rumrödeln und so. Ja. Aber es war geil. War eine gute Zeit.
Gab gutes Geld.
Ging. Aber, also okay. Zeitweise, nicht die ganze Zeit. Aber es hat Spaß gemacht, so einfach so die ganze Zeit Ideen zu machen.
Und ihr habt jetzt das quasi beide als hauptberufliche Tätigkeit auserkoren, Musik machen.
Ja.
Zum größten Teil, ja.
Ja.
Solange, wie man es halt schafft.
Wie man es halt schafft, genau. Also Noschka wahrscheinlich eher so als hauptberufliche Tätigkeit, so wirklich als Entscheidung.
Mhm.
Und bei mir war es eher so eine Art, okay, ich habe jetzt irgendwie keine Entwicklungsstufen mehr als, was weiß ich, Grafikdesigner oder Artdirektor oder was auch immer.
Mhm.
Also kündige ich jetzt und mache was anderes. Und das hat dann tatsächlich angefangen, dass ich erstmal 6 Monate lang erstmal Geld verdient habe mit Straßenmusik. Und dann kamen irgendwie mehr Auftrittsanfragen, habe ich gedacht, oh, ich mache einfach mal so weiter.
Ja.
Und dann gab es den ersten Vertrieb und dann mache ich auch einmal so weiter.
Und zack, rutscht man da so rein. Fährt.
Genau, und dann ist man irgendwie jetzt so drin, das verflixte 7. Jahr, wollte ich fast sagen, nee, im 6. Jahr bin ich jetzt so.
Spielt ihr dann auch noch in anderen Bands? Vor allem du als studierter Gitarrist, hast ja bestimmt einige Anfragen da.
Ja, also ich spiele auf jeden Fall ein paar Bands noch, so, ja.
Und bei dir?
Ich habe mal ausgeholfen bei Lias Projekt, Anita Project, als Bassist und dann nicht mehr. Also ich wurde auch nicht rausgekickt, das hatte ich einfach...
Hast du genug zu tun mit deinem Projekt sozusagen, oder?
Nee, ich hätte da noch weitergemacht, aber ich glaube, es gab bei ihr einfach so eine Fokusverschiebung von ihrem Projekt und bei mir, und ich nehme aber keine, also ich kenne sie halt auch seit Jahren, deswegen habe ich da mitgespielt, sonst glaube ich, würde ich nicht andere Projekte machen, tatsächlich.
Bist nicht so ein skrupelloser Söldner wie Noschka, der alles macht, wo eine Gitarre rumsteht.
Das würde ich jetzt auch wirklich nicht sagen.
Oder eine Laute. Also, nee, genau.
So schlimm ist es bei mir nicht.
Nee, du machst ja immer noch irgendwie so Projekte, die du irgendwie geil findest.
Ja, auf jeden Fall. Also, das muss sein. Ja. Also,
da bist du dann noch im Metal tätig?
Ich habe eine Metal-Band, da spiele ich Bass tatsächlich. Artifact heißt die.
Die sind krass.
Danke.
Finde ich gut.
das ist so, ja, so Gent, Proc. Prog, Gent, Gent, Prog, Prog, Progressive Metalcore, Gent,
/ Gent. Irgend sowas Modernes.
Irgendwas. Ja, was sehr abgefuckt ist, so, ja. Genau, aber ich habe auch noch eine Punkband und ich habe auch noch so ein, ja, was ist das, Trip-Hop-Ambient-Duo.
Was ist das? Nachtschaden. Nicht. Ach so.
Ja,
ach so,
die, okay. Ja, oder Ghost, ich weiß nicht, es ist schwer, das zu definieren. Ja, was das ist. Ich habe so ein paar, ich habe auch eigentlich noch ein Stoner Doom, aber es ist halt auch, man muss halt natürlich auch gucken, was wie, mit seiner Zeit und so, ich bin, also.
Hast bin genug also, zu tun.
Ich hab, ja. Kann man sagen.
Wo geht's denn jetzt, also du hast ja gesagt, du schreibst schon fleißig, aber was sind denn so die mittelfristigen Ziele vom Projekt, also wenn ihr jetzt so, also entweder so konkrete Ziele, wie das wollen wir spielen oder das wollen wir machen, oder eben auch, was wollt ihr vielleicht erreichen mit dem nächsten Release? Oder vielleicht auch noch mit diesem, aber das wissen wir, das weiß man ja nie.
Erst Ende des Jahres, habe ich gehört.
Mhm. Ich weiß es aber auch nie, also ich habe auch nie Zahlen von unseren Alben.
Nee?
So, die erfahre ich ganz spät und dann stimmen die schon wieder ein Jahr nicht mehr. Es ist immer so, bis dahin habt ihr so und so viel verkauft, und aber seitdem ist dann immer schon wieder 9 Monate vergangen oder so. Und also es ist immer diese Abrechnungswesen bei so Labels und Verlagen und all diesen Sachen ist immer super kompliziert und mit ganz viel Delay.
Bei uns eigentlich immer nur Release und dann gucken, ob man in die Charts gekommen ist und wo man platziert ist. Das ist, und danach ist irgendwie alles egal gefühlt. Das war wie jetzt bei uns, wir haben ja auch die neue CD rausgebracht und da war das auch so, dass man so auf den Freitag kommen die immer, ne? Oder Donnerstag? Ja, Freitag, ne? Genau, da hat man dann so hingefiebert und wann kommen die denn? Und dann sind die gekommen und alle haben sich gefreut. Ich glaube irgendwie, was waren wir, 33 oder so, ne? Johnny, weißt du das?
Ich hab's nicht im Kopf, aber
guckst
war
du
ganz
gerade,
gut.
Ne?
War ganz gut.
Ja, erstaunlich, ne?
Also ich würde sagen, das ist gut. Oder warst du traurig, dass es nicht Top 10 war?
Nee, ich war froh. Sagen wir mal so. Ich war.
Hätte auch sein können, dass es nicht klappt.
Aber dann, darauf die Woche, waren wir schon direkt wieder raus.
33,
ja. Dann waren wir schon direkt wieder raus und dann war auch alles egal.
Ja.
33 geschafft und dann egal.
Ist ja auch so, wenn man dann, man weiß dann ja auch, dass man in den Wochen danach nicht mehr verkaufen wird. Also auf dieser Ebene ist ja nicht so, dass man da.
Das funktioniert heutzutage nicht mehr.
Ich glaube, selbst Capital Bra ist in der ersten Woche am stärksten.
Ja.
Shoutout an dieser Stelle.
Capital Bra. Macht er überhaupt noch was? Oder hat er gerade Pause?
Ich glaube, der macht noch was, ja. Der
hat
ist der immer
nicht was released?
Bra schläft nie.
Ah, okay.
Also.
Der droppt ja auch irgendwie jeden Tag.
Er schläft nie. Der ist in Las Vegas jetzt ganz viel gewesen. Einige.
Permanent Resident?
Einige Instagram-Messages an die Bratinas und Bratuchas sind rausgegangen. Da ging auf jeden Fall was. Aber was sind denn eure Ziele abseits vom großen Charterfolg? Oder ist es vielleicht Charterfolg und super reich werden und in Las Vegas rumhängen?
Nein. Also Las Vegas rumhängen ist ja schon ganz cool, aber.
Aber nicht, wenn man nicht super reich ist, oder?
Nee, dann nicht. also wir machen uns da nicht so die Illusion, dass wir so jetzt Mainstream sind oder so oder irgendwie. Also Charts, diese Welt irgendwie eintauchen wollen, da müssen wir anders schreiben. Oder anders klingen. Unser Ziel ist, glaube ich, jetzt, dass wir irgendwie das versuchen, nachhaltiger zu gestalten für uns, dass es langfristig einfach nicht so stressig ist. Also als ich das zum Beispiel gelernt habe in dem Business so von wegen, dass man so in der ersten Woche halt irgendwie oder auf dem Release-Tag das meiste verkauft und danach ist irgendwie, wie du meinst, so
ist egal.
Alles egal. Ja. Dann habe ich auch so gedacht, was ein Abfuck.
Ja.
So, macht man sich wirklich diesen Stress, auf diesen einen Release hinzuarbeiten oder versucht man irgendwie mehr so in Interaktion zu treten mit den Leuten, die dich irgendwie hören und dich mögen und dann irgendwie so eine Art, vielleicht ist Beziehung jetzt zu viel, aber so ein bisschen
Connection,
mehr Connection zu haben und das irgendwie nachhaltiger zu gestalten, dass man irgendwie weiß, okay, was jetzt natürlich auch so Social Media Themen, also was man da jetzt macht, außer einfach die ganze Zeit zu sagen, wir spielen da.
Würdest du sagen, es geht dir in eurer Musik mehr um die Musik komponieren, aufnehmen, nachhaltig als CD, MP3, whatever, zu formen und zu gestalten und live zu spielen? Oder ist es eher andersrum, dass du sagst, nee, eigentlich mehr lieber live spielen und das andere ist dann halt das Beiwerk dazu?
Oh, das ist ja so eine, das ist ja fast schon so eine Priorisierungssache. Ich bin tatsächlich eher der Writer- und Studio-Mensch. Ich finde also live spielen auch geil, aber ich vergleiche es immer nur damit, dass wenn ich nicht den Drang habe zu schlafen die nächsten 14 Tage, dann ist es das Studio. Also auf Tour will ich irgendwie einfach nur nach dem Konzert mich irgendwie chillen. Und irgendwie, was weiß ich.
Also das Erschaffen der Musik ist eigentlich das Entscheidende.
Ja, das Kreative.
Genau, das ist so das meine Präferenz so.
Wie ist es bei dir?
Genau. Oh, schwierig. Also ich bin momentan halt seit einer Weile irgendwie nicht selber so viel am Schreiben halt, weil ich irgendwie mit meinen ganzen Projekten auch irgendwie oft anderweitig beschäftigt bin. Es fällt mir schwer, das so komplett, also zu trennen, zu sagen entweder oder so, ja. Aber ich würde schon sagen, dass so am Musikmachen eigentlich für mich, also das auf der Bühne stehen, so würde ich sagen, die Priorität ist. Also so, ich würde, wenn ich jetzt morgen auf Tour gehen müsste, 365 Tage, dann würde ich das auch machen, so.
Dann hättest du auch Bock.
So. Dann hätte ich Bock, also wenn ich dann, genau, wenn ich, also wenn die Rahmenbedingungen müssen schon auch auf, ja, so irgendwie klar, so, wir ja. sind alle keine 17 mehr und die müssen schon stimmen, so, aber an sich so auf also, der Bühne stehen.
Man sollte vielleicht auch in dem Bett schlafen können und was genau, zu essen kriegen.
Mindestens 12 Groupies.
Vielleicht pro sogar nochmal auf einen 5-Euro-Schein hier und da.
Genau. Was ganz wichtig geworden ist, ist eine Dusche.
Eine Dusche?
Dusche im Club ist echt schon gut. Schlimm ist, wenn du dann zwei Clubs hintereinander spielst, die keine Dusche haben.
Geile Dusche im Club ist vor allen Dingen echt gut, ne? Richtig also für die schön Groupies warmes ist es Wasser. Gut. Ja, auch. Nee, weil ich habe es auch ein paar Mal so schon mal so quasi fast direkt nach dem Auftritt duschen, ist echt
ja, also
richtig lecker.
Bei uns ist ja so, wir sind ja mal mit diesem Nightliner unterwegs und da ist halt die Dusche im Club eigentlich immer so
essentiell.
Ja, sehr. Und wenn es dann nicht da ist oder verschimmelt ist.
Oder nur kaltes Wasser.
Ja. Oh Gott, da kann ich dir Geschichten erzählen.
Das ist, wenn man so sich vorstellt, so die Nightliner-Tour als Luxuserlebnis und so, darf man genau sowas auch nicht vergessen. Im Bus schlafen heißt halt auch, dass du kein Hotelzimmer hast, in dem du dann duschen kannst.
Und die Betten sind halt auch gar nicht so groß. Das sind halt eher so relativ klein.
Ist halt eher wie so ein Sarg.
Ja.
Also wir hatten ja auch mal so einen, ihr fahrt ja auch mit so einem kleinen Nightliner. Mhm. Den hatten wir auch mal, also so einen in der Art. Ein paar, ich glaube zwei, drei Mal. Und es ist tatsächlich, sich da in dieses Bett reinzuhieven. Und also wenn man oben schläft, ist man irgendwie sowieso, ist eh an, also mit Saufen ist da nicht viel, sonst kommst du nicht in dein Bett. Das ist schon nicht so angenehm. Also kann ich mir Schöneres vorstellen. Doch.
Wie viele Gigs spielt ihr so im Jahr?
In den letzten 6 Jahren 80 bis 140.
Okay, das ist schon ordentlich. Wo findet ihr statt? Macht ihr eigene Clubtouren oder mehr so Festivals oder?
Wir sind so, ich sag immer, wir sind so stapelbar. Also wir machen manchmal so, wir nennen es Unplugged-Touren, aber es sind keine Unplugged-Touren. Also wir sind halt einfach dazu fünft.
Okay.
Oder
kleines Besteck.
Genau, so. Kleines Besteck. Und das ist dann halt so, wir können halt wirklich große Läden spielen, wir können kleine Clubs spielen, wir können tatsächlich auch Cafés spielen, was auch ganz angenehm ist. Bin auch großer Fan von Sitzkonzerten. Sitzpublikum, Konzerten. Finde ich ganz geil.
Finde ich auch gut. So in so einem schönen Theater oder halt in so einem kleinen muggeligen Café.
Ja.
Wir haben mal im Logensaal gespielt hier in Hamburg.
Was ist das denn?
Akustik. Das ist hinten ein Grindel. Hinter der Uni sozusagen. Da ist auch so ein Theater. Da dran ist der, hängt so der Logensaal, so ein kleiner Saal.
Okay.
Und da haben wir bei so einer Akustik-Reihe irgendwie gespielt. Davor war, glaube ich, noch so ein Spoken-Word-Ding irgendwie. Und wir waren nie eine gute Akustikband. So. Wir haben halt immer so voll vereinfachte Versionen von unseren Songs dann auf Akustik gemacht. Wirklich so auf die Grundakkorde runter und dann so durchschrammeln und irgendwie unser Drummer am Cajon so ein bisschen bum-bum-tschack. Aber es war eigentlich auch ganz geil. Also alle sitzen so voll entspannt und dann haben wir auch hauptsächlich zwischen den Songs irgendwelchen Quatsch erzählt so und irgendwelche Gags gemacht, um darüber hinwegzutäuschen, dass es musikalisch nicht so viel hergegeben hat. Ganz gut funktioniert.
Das ist die Hauptsache.
Ja, vielleicht ist es auch kein Hinwegtäuschen, sondern also eher so eine Art Freiheit, die man sich nimmt, weil das Klima halt so ist.
Ja, das hat und, dann auch funktioniert, ne? Weil es genau, weil es so eine entspannte Atmosphäre dann auch irgendwie ist und irgendwie alle, die da waren, auch so, ich sag mal, positiv gestimmt waren. Jetzt da war dann keiner, der sich irgendwie beschwert hat, ey, spielt mal, so nach dem Motto. Zumindest nicht ernst gemeint. Und also ich kann das nachvollziehen, dass man das auch mal nett findet irgendwie.
Habt ihr auch ein Live-Highlight? Was war so im letzten Jahr euer Highlight in den Live-Auftritten?
Oh mein Gott.
Also ich glaube schon der Release, oder?
Also das war ein Highlight, ja.
Ding. Wo habt ihr den gespielt?
Im VRHQ, Virtual Reality Headquarter. Wir haben so ein
alle reißen die Augen ganz kurz auf. Naja, so,
ich kam halt da an mit so einem Konzept, wo ich gedacht habe, boah, wir müssen die Leute mit auf eine Reise nehmen nach Asien und so. Wir setzen denen irgendwie alle VR-Brillen auf. Und das ist halt so eine so Location, wo man halt sagt, okay, so 150 Leute. So. Und dann haben so die VR-Experten gesagt, ihr wisst schon, dass 150 VR-Brillen ziemlich teuer sind. Verdammt. am Ende haben wir dann halt so ein multisensorisches Ding gemacht. Wir hatten so einen Extra-Raum wo es dann so 6 VR-Brillen gab und dann haben die so eine Welt entwickelt, die so ein bisschen so ein Hybrid war aus asiatischen Welten, wahrscheinlich auch asiatischen Klischees, die man kennt, so eine Art, was war das, japanischer Garten und fliegende Fische und so, also voll verrückt.
Gibt's ja in Asien.
Ja, ja, genau, aber ja, aber es war nicht, wo du sagen könntest, das ist Japan.
Ja, okay.
Das war so ein Mischmasch-Ding. Mhm. Waren auch Palmen und so. So philippinische Palmen. Und dann haben wir halt auch mit Düften gearbeitet, so mit Ölen. Dann hatten wir so eine Kollegin, die hat extra so ein, unser Album heißt Entropy, dann hat sie einen Entropy-Duft aus Kräutern zusammengestellt.
Okay.
Und dann hingen wir da halt rum, während sie diese Brillen hatten, dann sehen die halt gar nichts. Und dann laufen wir halt so rum mit unseren Klangschalen und Laute und
Harfe. Könnt ihr die akustisch ein bisschen bearbeiten.
Genau, so. Wir sind so richtig so 360 Grad so rumgelaufen und
abgefahren.
Das war ganz nett. Das war ganz cool. Das haben wir gemacht.
Wow.
Das ist krass.
Das ist mega krass. Aber es ist aber drauf kommen, ne?
Ja, das ist halt die Frage. Also wenn man jetzt, das könnte man noch als Ziel hinzufügen. Also das Ziel wäre natürlich, dass man versucht, so eine Message von irgendeinem, sei es ein Album oder ein Song, so zu verstärken auf jede mögliche Art und Weise, die möglich ist, die wir zur Verfügung haben, dann wollen wir das natürlich. Und ob wenn wir mit Düften arbeiten oder mit auch jetzt so sensorischen In-Room-Sachen so, dann gerne.
Also es geht schon mehr über das reine Musizieren und das reine Musikhören hinaus bei euch.
Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so mein Kommunikationsdesign-Hintergrund, ja.
Wie ist das mit Visualisierung der Songs? Also sprich Musikclips und sowas? Habt ihr sowas? Arbeitet ihr auf dem Bereich?
Musikvideos?
Ja.
Ja, ja, genau. Die Kollegin, die auch die Düfte gemacht hat, die hat unsere letzten 2 Musikvideos gemacht für City Lights und We Have to Run mit unserem pinken Monster als Protagonist.
Wer das sehen will, kann bei uns in die Shownotes gucken, weil...
Genau, auf www.bandleben.de findet ihr dann die Episode und darunter findet ihr auf der Seite diverse Links, also einmal zu euren Seiten, zu eurem Facebook, was auch immer und eben auch zu ein paar Musikvideos, dass ihr einen Eindruck machen könnt und was hören könnt, weil hier im Podcast gibt es keine Musik zu hören.
Leider.
Nicht, weil es teuer ist. Die GEMA-Lizenz ist verhältnismäßig günstig? Nein, weil es kompliziert ist.
Technisch?
Ja, formell.
Formell.
Wir dürften zum Beispiel nicht den Namen der Band im Podcast-Titel verwenden. Und da fängt es schon an, doof zu werden.
Okay.
Irgendwie. So, das ist dann irgendwie nie wieder den Namen der Band in den Titel der Folge reinnehmen zu können, nur weil man mal 5 Sekunden von einem Song anspielt. Und da gibt es noch so diverse andere Regeln. Ist auf jeden Fall irgendwie bescheuert. Wie gesagt, ist gar nicht so teuer. Man kann sich so eine generelle Lizenz irgendwie kaufen für, weiß ich nicht, 40 Euro und da hat man, glaube ich, ein Jahr. Hier benutzt gerne GEMA-Musik in deinem Podcast. Aber das würde ich machen, aber diese formellen Regeln sind verhindern das tatsächlich.
Deswegen YouTube-Links.
Deswegen gibt es YouTube-Links auf bandleben.de und da findet ihr alles. Ihr findet uns auch auf Instagram, das sage ich jetzt schon mal nebenbei.
Müssen wir gleich noch ein Foto
und
machen.
Und auf Facebook.
Sondern für Foto machen.
Und machen gleich noch ein Groovy. Aber das nur mal so nebenbei als Hausmeisterei.
Habt ihr dann für dieses Jahr noch irgendwas Spektakuläres geplant, wie diese VR-Brillen-Geschichte oder irgendwelche Düfte, die ihr auf den Markt schmeißt? Dürft ihr über irgendwas reden?
Parfums. Wir dürfen über alles reden. Nee, in dieser Größenordnung nicht. Wir haben jetzt nur vor, irgendwie mal an ungewöhnlichen Orten zu spielen.
Okay,
das
cool.
Das wäre so ein Traum und daraus irgendwie so mehr Videos zu machen.
Okay.
Ich bin ja großer Fan, so als Folk-Background-Mensch. Diese ganzen Session-Videos, die es früher so gab, so Logotech und so. Berlin-Sessions macht es, glaube ich, auch immer noch. Mahogany oder so. Mahogany-Sessions. Ich mag einfach so die Optik, filmisch. Und Sound und die Love-Atmosphäre und Intim und so, finde ich richtig geil. Sowas wollen wir machen. Und ansonsten bin ich ja schon einfach im Songwriting-Prozess. 2 Akustikalben möchte ich gerne machen und ein Bandalbum noch.
Das sind hochgesteckte Ziele auf jeden Fall.
Ja, krass.
Alles in einem Jahr? Nein.
Ja, dieses Jahr. Ich realisiere gerade, dass es jetzt öffentlich ist.
Ja, aber was hast du denn für ein Output? Also, wie schreibst du denn? Wie schnell schreibst du denn?
Ich glaube, relativ schnell. Also ich weiß nicht, also die meiste Zeit schreibe ich ja nur für mich, also ich habe ja wenig auf Songwriting Aufträge. Ich habe jetzt 3 Songs geschrieben für so ein, wie nennt man das? Ist das Gothic? Gothic Music Guy? Ich sage lieber nicht für wen. Der war ziemlich bekannt früher. Und das ging auch relativ schnell. Und da sind 3 Songs auf seinem Album. Also war zufrieden damit.
Und wenn du für euch schreibst, dann setzt du quasi eine Basis und gibst dann so den Hafenpart an eure Hafenspielerin ab und du darfst dann die Laute spielen oben drüber und dann bastelst du das alles zusammen oder geht dir nochmal ins Studio richtig? Wie machst du das?
Genau, so wird wahrscheinlich dieser neue Prozess sein, wenn wir so als Band zusammen arrangen. Mhm. Bisher haben wir auf keinem Album wirklich diese Situation gehabt, dass wir alle in einem Raum waren und zusammen die Songs gespielt haben und dann ausgefeilt haben. Sondern ich habe das gemacht und dann Parts abgegeben, wo ich sagen würde, okay, hier stoße ich an meine Grenzen, hast du eine Idee? Und wahrscheinlich wird es dann so sein, dass wir eher irgendwie uns mal einschließen in einem Raum und dann hier sind die Demos, lass mal irgendwie was machen.
Okay, cool.
Gucken, was bei rauskommt.
Wie viele Songs sind auf euren Alben? Also weil, wenn ich mir das so vorstelle, also muss ich zu meiner Schande gestehen, euch vorher nicht gehört. Ich bin jetzt hier so ganz jungfräulich in diese Situation hier rein. Und umso mehr du erzählt oder ihr erzählt habt, umso mehr hat sich so eine Welt für mich aufgebaut, wie ich denke, wie ihr seid und was ihr so macht. Und ich könnte mir jetzt, vielleicht lege ich auch komplett falsch, aber ich kann mir so vorstellen, dass ihr so 6, 7, 8 Minuten Songs habt und dann vielleicht so 10 auf der Platte. So 10 Songs, die dann sehr ausgefeilt sind, viele Sounds, die auf einen einprasseln. Liege ich richtig?
Also es gibt ein paar 6, 7 Minuten Songs, aber jetzt doch nicht grundsätzlich. Also wir überlegen natürlich auch in so Rahmen wie, was könnten die ersten 3 Singles sein auf Spotify, weil vielleicht landen wir vielleicht auf einer Playlist.
Okay, das ist schon wichtig für euch.
Das spielt Playlisten schon eine Rolle. Sind schon wichtig für uns, ja. Also wir wollen einfach so mehr Hörer, mehr Fans, mehr Connection. Und das ist eine Playlist im Moment unumgänglich, es sei denn, wir machen wieder den Street-Hustle, den man früher so gemacht hat.
Produziert ihr noch physische CDs oder nur Spotify, MP3s, Downloads?
Das letzte Album gab es noch als CD, aber es neigt sich dem Ende zu.
Abzusehen, dass es quasi das physische Produkt nicht mehr...
Es war tatsächlich vor 3 Jahren schon abzusehen, da habe ich das erste Mal wirklich so wirklich heavy am Merchstand gesehen, dass es wirklich viel weniger wurde. Davor hatten wir nie ein Problem, CDs zu verkaufen und dann so irgendwie, es fühlte sich jetzt in der Retrospektive, fühlte sich an wie so von einem Tag auf den anderen auf einmal irgendwie so, irgendwie ganz, ganz wenig verkaufen und auch Leute, die ankommen, ich höre keine CDs mehr oder tatsächlich auch der Wunsch, was bei unserem Genre tatsächlich Sinn macht, Vinyl. Klar, das macht irgendwie dann Sinn, aber davor war es nie in meinem Kopf, weil wir hatten nie ein Problem, CDs zu verkaufen. genau, und all diese Komponenten, jetzt, ich glaube, es wird nach 3 Jahren so an der Zeit, wirklich diesen Schritt zu vollziehen, wo man sagt, okay, jetzt ist es eher so ein kostenintensives Ding, was einfach so unsicher ist, dass man vielleicht sich was anderes überlegt. Vielleicht Kassetten.
Ja, eher so ein Sammelstück. Ne? Also ich habe kürzlich in einem Podcast gehört, dass 808 Musik heißen die, glaube ich, so ein Hip-Hop-Indie-Label, dass die tatsächlich jetzt seit einiger Zeit jedes Release versuchen, auch als Kassette rauszubringen. Und dann auch ganz unterschiedlich. Und also ich glaube, er hat erzählt, irgendwie zuerst haben sie so Kleinstauflagen gemacht, dann so 100. Und jetzt die aktuelle haben sie, glaube ich, tatsächlich 500 Stück machen lassen, so. Weil das einfach, genau, Sammlerobjekte sind für die Fans. Das hört wahrscheinlich keiner von denen so. Aber es ist halt ein Objekt. Also ich besitze, glaube ich, 2 oder 3 Kassetten, die liegen da irgendwie in meinem Regal. Noch nie angehört, also zumindest nicht auf der Kassette. Ist wahrscheinlich genau das, wo es hingeht, dass man überlegt, wie erschaffe ich irgendwie so einen Merch-Artikel, der auch das Album ist, aber die CD, wie wir das eigentlich kennen. Also ich kenne das auch, dass immer mehr Leute sagen, ja, warum soll ich eine CD kaufen? Ich habe gar keinen CD-Player mehr. Ja. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich habe auch in der Form keinen CD-Player, wo ich jetzt einfach Musik hören könnte. Klar, es gibt Fans, die das kaufen, auch als Sammlerobjekt, aber ich denke auch, es ist absehbar, dass die CD weiter an Bedeutung verliert. Und Vinyl hat ja dieses Comeback.
Nostalgie.
So, als genau so ein Ding, also Nostalgie und als ein Sammlerobjekt auf jeden Fall schon ganz gut geschafft. Wobei es da Versorgungsengpässe gibt. Weil eins von diesen Transferfolienwerken irgendwie abgebrannt ist.
Ja.
Aha. Ich glaube Anfang des Jahres.
Ja, im Osten war es, ne?
In Polen oder in Tschechien, ich bin mir nicht sicher. Es gibt irgendwie zwei große Werke, die irgendwie diese Transferfolie machen für Alben auf Vinyl. Und eins davon, was irgendwie 30% des Weltmarkts beliefert, ist abgebrannt. Es gibt aber auch, das habe ich auch in einem Podcast gehört, es gibt noch eine andere Methode, Vinyl zu machen. Deswegen heißt 30% des Weltmarkts nicht, dass 30% weniger Platten hergestellt werden können. Aber ich weiß, dass diese Presswerke teilweise schon lange vorher ausgebucht sind. Also das ist tatsächlich so ein...
Was mit USB-Sticks?
Sich früh melden muss. USB-Sticks, ja, ich habe auch schon mal eine EP auf einem USB-Stick gekauft. Aber ich glaube, diese Sammlerstücke müssen wir sowas Nostalgisches haben.
Ja,
die müssen irgendwie sinnvoll anfassbar und altmodisch sein. Und wahrscheinlich zu eurer Musik, gut, so ein Holz-USB-Stick kann man machen, aber da passt es jetzt eigentlich, glaube ich, auch nicht so richtig, sowas Edelstahl irgendwie.
Es gibt auch diese USB-Kassetten, oder? Die sehen halt aus wie Kassetten tatsächlich.
Ach so, okay. Die dann ein USB-Stick sind.
Genau.
Ja, sowas könnte vielleicht gehen, ne?
Ich weiß noch, ich war mal auf so einem Ärztekonzert vor Jahren und da haben sie nach dem Konzert das Konzert auf USB-Stick schon verkauft.
Das machen auch einige amerikanische Bands, dass
aber
sie das
da frage ich mich, also,
eigene Bootleg sozusagen dann.
Wie krass, also wie machen die das? Die müssen es ja, also A, während die da spielen, aufzeichnen, abmischen und zig hunderte USB-Sticks gleichzeitig bespielen, damit sie dann hinterher draußen stehen können, um die zu verticken.
Genau, es gibt so spezialisierte Rechner. Die gibt's witzigerweise auch für CDs und ich glaube auch für Kassetten. Also auch so Kassettendecks, wo irgendwie 24 Kassetten reinkommen, gibt's. Es gibt so Rechner, wo du im Prinzip vorne, was weiß ich, gibt verschiedenste Ausführungen, 32 USB-Sticks reinmachst und dann irgendein Datenträger da dran ist oder da rein tust, der dann sagt, was darauf soll und dann werden die alle gleichzeitig bespielt. Ja, aber auf jeden Fall auch ein geiler Aufwand. Aber so eine Live-Session natürlich dann komplett, das ist vielleicht auch eine Idee, ne?
Wollte ich gerade sagen, das, was du vorhin gesagt hast, finde ich ziemlich geil, dass du einfach dir so spezielle, ungewöhnliche Orte suchst, da die gesamte Band hinbringst und das halt filmisch festhältst. Das, glaube ich, funktioniert ganz gut. Also bei eurer Musik, so wie ich sie mir vorstelle, wie sie sein könnte. Also passt das in mein Bild auf jeden Fall gut rein. Ja, mach das mal. Sagt man so einfach, ne?
Haben wir euch hier direkt mal eine Lösung geliefert für das größte Problem der Musikindustrie quasi.
Was man auch gut machen kann, ist, für jeden Song ein Video zu machen. Über so eine Live-Session vielleicht, ne? Ja. Und dann, das ist so eine gute Idee. Ja,
wie dieser Typ das damals gemacht hat, der so krass Fingerpicking und Percussions macht. Wie heißt der denn? So ein dickerer mit Vollbart, der ist bei Candy Red Records. Oceans hieß der Song damals und der hat sein ganzes Album einfach so auf YouTube gestellt in seiner Küche und das war so, also wirklich damals, wo die Quali echt noch scheiße war. Und dann hat er einen Plattenvertrag bekommen, weil er einfach so awesome spielt.
Okay.
Ach so.
Ja.
Ich weiß, dass Eskimo Callboy das vor ein paar Jahren zu dieser, wie hieß die?
Rest in Peace, by the way.
Ja, da haben die das auch, zu jedem Song haben sie ein Video gedreht. So ein Live-Video, sag ich jetzt mal, auch in so einer Lagerhalle und so und haben quasi zu jedem Song dann ein Video gemacht. Mhm. Ich glaube aber, dass die Plattenfirma das immer nicht so geil findet, wenn man dann hat man ja keinen Anreiz mehr, die CD zu kaufen, wenn du alle Videos, alle Musik so dann im Internet so schnell kriegst.
Das hat sich aber inzwischen auch verändert, weil die Leute sowieso bei YouTube hören.
Ja.
Hast du heute oft beim Vertrieb sowieso eine Auswertung über YouTube, die du gerne machst, weil da Klicks generiert werden. Das ist bei uns auch so, dass dann der Vertrieb einfach alles auch hochlädt.
Hochstellt, ja.
So. Naja, wir sind tatsächlich fast durch. Wir sitzen hier schon fast eine Stunde. Jan, dir gebührt ja immer die Ehre der letzten Frage.
Ja. Wenn ihr was an eurem Bandleben ändern könntet, egal was, was würdet ihr ändern und warum?
Ja, das müssen wir natürlich definieren, was du mit Bandleben meinst. Also an unserem Alltag als Musiker in einer Band oder ich finde, also ich würde gerne als Musiker mehr das Gefühl haben, dass die Musik, die man macht und produziert und erschafft, anerkannt wird, gesellschaftlich, kulturell, also Kultur als etwas höheren Stellenwert, also jetzt so hat, dass man nicht das Gefühl hat, so, also, dass so, ich weiß nicht, ich habe das, also ich krieg das halt so irgendwie gefühlt mit, dass die Menschen immer noch denken, wenn du Musiker bist, hast du irgendwie so ein Lotterleben irgendwie und dann machst du ja
alles
nichts
Kriminelle.
So und entweder du bist halt kriminell, was wir natürlich auch, nein, aber oder halt du kriegst das alles in den Arsch gestopft so und es ist halt weder so, also so, ne, und das, und aber vor allem halt, mir geht es eigentlich auch eher um das, ja, Wertschätzung von dem, was, also von der Musik, so, dass man ja, also das Gefühl hat, das geht, ja, also weniger, dass es weniger wirklich um, was wir jetzt auch viel besprochen haben, Zahlen und sowas geht, sondern wirklich mehr um so, wenn,
das Schaffen.
Ja, genau. Ne, wenn man jetzt sich Komponisten zum Beispiel von vor hunderten von Jahren anguckt, da geht es ja überhaupt nicht darum, so, so wie viel Fame hatte der und der zu Lebzeiten, so, sondern, also so gar nicht quasi. Vielleicht höchstens noch um den historischen Wert seiner Kompositionen und so. Und es wäre irgendwie ganz geil, wenn man das in Echtzeit auch hätte für Musiker heutzutage.
Krass. okay, ein kleinerer Wunsch. Ich hätte gern Studio- und Proberaum in dem gleichen Haus, wo ich wohne.
Okay, super. Dann, Johnny.
Können wir jetzt aktuell beides nicht liefern, aber wir arbeiten dran.
Danke.
Wir können jetzt noch zum Griechen gehen, wenn du willst.
Vielen Dank, dass ihr, ja, ich habe Fragen zu meinem Schiffsmotor.
So, okay.
vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, es ist dann immer schneller vorbei, als man denkt. Aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen was rausfinden und einen Einblick geben. Das waren Noschka und Jose. Jose. Ich hab ein Problem mit diesem H am Ende. Das
ja,
ist Jose.
Das
Jose.
Ist nicht der Einzige.
Noschka und Jose von Jose.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.